Der heutige Predigttext steht in 2. Mose Kapitel 16, die Verse 2 und 3 und 11 bis 18. Ich lese nach der Übersetzung Luther 2017. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass du uns durch die Bibel so viele Erfahrungen von Menschen weitergibst, die sie in ihrem Leben gesammelt haben. Erfahrungen, die eben auch immer wieder mit dir zu tun hatten. Und dass wir darin eben auch für uns entdecken können, was wichtig ist und was in unserem Leben geschehen kann und was es bedeuten kann und wie wir heute damit umgehen können. Dein Wort soll und kann immer wieder neu lebendig werden. Und das wünschen wir uns und das erwarten wir auch an diesem Sonntagmorgen von dir, hier bei uns und so überall in den Kirchen ringsum. Danke für deine Zusage, dass du reden willst. Und dein guter Geist, Herr, möge uns helfen, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, diese Periode in der Geschichte Israels hat das Volk und seinen Glauben ungeheuer geprägt. Auch wir können, so denke ich, einiges im Blick auf sie lernen, wie es auch die Propheten schon getan haben. Ja, selbst Jesus hat gelernt von dem Weg Israels. Er ist eigens in die Wüste gegangen, bevor er seinen Weg als der von Gott gesandte Retter, der Menschensohn, der Messias, der Immanuel, als er diesen Weg begonnen hat oder bevor er diesen Weg begonnen hat. Und wir haben ja ein wenig vorhin voneinander gehört, wie es auch unter uns Wüstenzeiten gegeben hat, Wüstenerfahrungen gesammelt wurden. Zeiten der Krise, in denen man mit vielem zu kämpfen hatte. Aber schauen wir genauer hin, wie es Israel damals ging. Und das Erste, das mir da auffällt, die Wüstenzeit folgt einem Neuaufbruch, ist Teil eines Veränderungsprozesses, eines neuen Weges, einer neuen Ausrichtung. Die Israeliten waren in Ägypten über die Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg, zu Sklaven geworden. Die Pharaonen, die nichts mehr wussten von Josef und seinen Brüdern, die hatten aus verschiedensten Gründen dafür gesorgt, dass dieses Volk der Hebräer nicht zu stark wird. So konnten sie zwar leben in Ägypten, aber doch eben mehr schlecht als recht. Doch sie hatten sich damit abgefunden, Sklavenmentalität. Doch dann kam Mose. Zunächst hielten sie ihn für einen Spinner. Doch insgeheim gestanden zumindest einige schon recht bald ein, dass er ja recht hatte. Das war doch kein Leben. Und sie hatten doch andere Optionen, als immer so weiterzumachen, als sei das unabänderlich, als Sklaven zu leben. Und dann entdeckten sie, dass hinter Mose eine höhere Macht stehen musste. Und als er sie schließlich einschwor auf den Glauben an den einen Gott, an Yahweh, den Gott ihrer Väter, der sich Mose als Ich bin, der Ich bin vorgestellt hatte, als er sie also einschwor auf den Glauben an ihn und sie miteinander das Pessach gefeiert hatten, zum ersten Mal, da ging es wie ein Ruck durch das Volk. Und so zogen sie los, weil Gott ihnen eine viel bessere Zukunft versprochen hatte. Weil er sie an die Verheißung für ihren Stammvater Israels, Abraham, erinnert hatte. Dass er aus ihm ein großes Volk machen werde, das sie inzwischen geworden waren. Und diesem das Land geben werde, in dem Milch und Honig fließen. Und so waren sie losgezogen. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Sie wussten nicht, wo dieses Land genau lag. Sie wussten nicht, was unterwegs alles auf sie zukommen würde. Aber sie wussten, dass dieses Land so verheißungsvoll klang, dass es ihre Gegenwart bzw. ihre Vergangenheit um Längen an Qualität übertraf. Nach 4 Jahren in meiner ersten Gemeinde war mir klar geworden, dass ich dort nicht mehr allzu lange bleiben konnte. Ein Wechsel stand an. Da teilte mein Kollege in der größeren Teilgemeinde der früheren Muttergemeinde mit, dass er gehen werde. Relativ überraschend. Ich saß mit im Berufungsausschuss, der nach einem neuen Pastor, einer neuen Pastorin Ausschau halten sollte. Und dann wurde ich in diesem vom Herforder Gemeindeleiter gefragt, ob ich mir vorstellen könne, nach Herford zu wechseln. Darüber war ich sehr überrascht. Aber wir haben begonnen, darüber nachzudenken, zu beten. Ich habe mich mit den beiden damals schon ausgesuchten zukünftigen Ältesten zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie wir die Zukunft der Gemeinde sehen. Und wir haben dabei entdeckt, dass wir sehr nahe beieinander lagen. Wir haben sehr viel im besten Sinne des Wortes Sympathie entwickelt füreinander und miteinander. Und so haben wir begonnen, eine Perspektive zu entwickeln, wie wir die Gemeinde weiterführen wollen, in welche Richtung die Reise gehen soll. Und ich wurde dann der Gemeinde vorgeschlagen zur Wahl. Aus verschiedensten Gründen war zu dieser Zeit aber auch sehr viel Unruhe in der Gemeinde. Und die Wahl verlief, so möchte ich mal sagen, suboptimal. Ich hatte zwar die laut Gemeindeordnung notwendige Mehrheit, aber nicht einmal 2/3 der Stimmen bekommen. Wir haben lange gerungen miteinander aufgrund dieses Wahlergebnisses, als Eheleute natürlich, aber genauso auch mit den beiden Ältesten, auch im Wahlausschuss gebetet, beraten. Ich habe mich mit Freunden ausgetauscht und wir haben dann entschieden, die Wahl anzunehmen. Dann bekam ich den Anruf des Vorsitzenden des Vertrauensrates der Pastorinnen und Pastoren, der mich mit aller Macht von genau dem abbringen wollte. Wir sind dennoch bei dieser Entscheidung geblieben. Das war eine kleine Wüstenzeit, auch noch bis es dann wirklich zum Wechsel nach Herford kam und auch die erste Zeit dort noch. Die Gemeinde in Herford war sehr traditionell. Sie ist inzwischen weit über 150 Jahre alt. Mein Vorgänger, mit dem ich von Salzuflen aus sehr eng zusammengearbeitet hatte, ein äußerst umtriebiger Mensch, der hatte schon kräftig Kernerarbeit geleistet und für viel frischen Wind gesorgt, unter anderem ein Grund für eine gewisse Unruhe in der Gemeinde, von der ich eben sprach. Unter anderem hatte er angestoßen, beziehungsweise eigentlich auch den Faden nur wieder neu aufgenommen, denn die Idee gab es immer schon, dass die Gemeinde ein neues Zuhause braucht. Das Gemeindehaus war direkt nach dem Krieg gebaut worden, sehr beengt, kaum Gruppenräume, die Toiletten von außen nur zu begehen und viele solche Dinge, die da alle zusammenkamen. Nun durfte ich dieses Projekt weiter begleiten. Dazu haben wir als Gemeindeleitung begonnen, an der Frage zu arbeiten, wo soll es jetzt hingehen? Wie lautet die Mission der Gemeinde konkret? Also, was stellt Gott uns vor die Füße oder legt Gott uns vor die Füße? Und wir haben einen Veränderungsprozess angestoßen und Gemeinde begonnen, vorsichtig, aber durchaus beharrlich zu verändern, umzukrempeln. Und so nach und nach zogen immer mehr Menschen mit. Und doch war es häufig mühsam. Es gab immer wieder Widerstände, es gab Rückschläge. Schon das Bauprojekt wurde mehr oder weniger ausgebremst. Wir hatten das Grundstück neben unserem Gemeindesaal gekauft oder besser gesagt ersteigert von der Deutschen Bahn. Und eigentlich war alles schon geklärt. Es musste nur noch vertraglich in trockene Tücher kommen und dann die Grundbucheinschreibung erfolgen. Aber plötzlich war bei der Deutschen Bahndirektion in Essen niemand mehr dafür zuständig. Und wir haben sage und schreibe, ich glaube, so 3 oder sogar mehr als 3 Jahre gewartet, hingen sozusagen in der Luft mit all den Planungen. Eigentlich war alles fertig, wir konnten loslegen, aber die Verträge waren noch nicht unterschrieben. Und auch andere Veränderungen haben Unruhe erzeugt. Den einen passten sie gar nicht, den anderen ging es zu langsam. Es wurde, man könnte sagen, allenthalben gemurrt und gemeckert. Das war auch eine Wüstenzeit, eine etwas längere. Und als der Neubau fertig war, da endlich ging ein Ruck durch die Gemeinde. Und als dann der Altbau auch umgebaut war und also alles fertig war und wir jetzt neu durchstarten konnten als Gemeinde, da noch einmal mehr. Aber vorher waren es tatsächlich Wüstenzeiten. Da fehlte manchmal das frische Wasser. Stattdessen traf man auf Bitterwasser. An der Nahrung wurde gemäkelt. Die neuen Lieder wurden kritisiert, die sind doch ohne geistlichen Tiefgang und das können wir Alten doch nicht singen. Die Predigten waren zu schwierig oder zu oberflächlich. Die neue Art der Gottesdienstgestaltung mit einer ganzen Schar von Moderatoren, die sich abwechselten und immer wieder kreative neue Ideen in die Gottesdienste mit hineinbrachten, gefiel so manchem nicht. Und ich wurde angegangen, weil ich als Pastor doch bitte schön das Zepter in der Hand halten müsste und immer sagen müsste, wie es gehen soll im Gottesdienst. Wir haben mit sogenannten Gästegottesdiensten begonnen, 5 bis 6 Mal im Jahr, die zunehmend erfolgreich waren. Da war dann mal selbst der neue Gottesdienstraum mit 300 Plätzen überfüllt. Wir hatten so eine Wand ähnlich wie hier zur Cafeteria geöffnet werden, damit alle unterkamen. Und doch war meistens nach solchen Gottesdiensten die Unruhe noch einmal umso größer. Und das ist dann eben mein 2. Punkt. Veränderungsprozesse, neue Wege bringen immer auch Unruhe mit sich. Auch das ist in der Geschichte des Auszugs Israels aus Ägypten zu beobachten. Das Volk erlebt ein Wunder nach dem anderen. Die heranstürmenden Streitwagen des Pharao versinken in den Fluten, wo Israel gerade noch vorher trockenen Fußes hindurchgezogen war. Dann wird aus Bitterwasser süßes Wasser. Anschließend findet das Volk eine Oase mit 12 Quellen und sie können einmal ausruhen und aufatmen, bevor es dann eben wieder weiterging. Und doch immer wieder verfällt das Volk in Unruhe. Es wird gemurrt und gemault, das Volk revoltiert. Und die Vergangenheit wird bemüht. Sie wird vergoldet. In Ägypten war alles besser. Früher war alles besser. Nun gut, nicht alles. Aber wir saßen um die Fleischtöpfe und es gab auch leckeren Knoblauch und Zwiebeln. Doch jetzt deutet doch alles darauf hin, dass wir in dieser Wüste umkommen müssen. Vielleicht steckst du auch gerade in einer solchen Wüstenzeit, machst diese Wüstenerfahrung oder ähnliche. Wenn sich Dinge ändern, wenn wir neue Wege gehen, ob nun gewollt oder ungewollt, oder manchmal liegt es ja auch irgendwo dazwischen, dann gerät erst einmal alles aus dem Tritt. Da ist alles ungewohnt und man weiß eben nicht genau, wo die Reise tatsächlich hingehen wird. Und auch den Weg weiß man oft nicht. Maximal den nächsten Schritt. So hat schon der Psalmbeter, Psalm 119, festgestellt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Meines Fußes Leuchte, also der nächste Schritt ist zu entdecken. Alles also ungewohnt. Abschied nehmen gehört dann eben auch dazu. Wenn man Neues anfängt, dann muss man Altes hinter sich zurücklassen. Liebgewonnenes muss man hinter sich lassen. All das gehört dazu. Alt werden ist nichts für Feiglinge, hat Joachim Fuchsberger sein Buch damals betitelt. Es kommt ein Wehwehchen zum anderen und sie werden zu ausgewachsenen Problemen. Die Kräfte lassen nach, die Mobilität nimmt ab, der Lebensradius infolgedessen auch. Man benötigt zunehmend Hilfe. Alles Veränderungen, die unruhig machen, die wehtun. Wüstenzeiten, weil auch Gott manchmal fern er nicht zu hören scheint, wenn wir ihn anflehen. Und dann sehen wir in unsere Gemeinde und sehen, dass wir immer weniger werden und die Kräfte auch da immer mehr nachlassen, dass sie nicht das auffangen kann, was dem Einzelnen fehlt. Und Gottesdienste, Predigten, die persönliche Bibellese vielleicht auch, sie geben einem nicht mehr das, was sie einem früher gaben. Wüstenerfahrungen. Doch Gott lässt das meckernde und murrende Volk nicht im Stich. Das ist die dritte Beobachtung. Er überlässt die revoltierende Schar nicht sich selbst. Er lässt seine Leitwölfe Mose, Aaron und Miriam nicht allein. Und er zieht sie auch nicht vom Volk ab, um mit ihnen etwas Neues zu beginnen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die durchaus im Buch Exodus einmal kurz auftaucht. Nein, er steht ihnen bei und hilft ihnen dabei, das Volk weiterhin zu führen, ihm weiter voranzugehen. Er gibt ihnen Weisungen, damit sie diese ans Volk weitersagen können. Und Manna und Wachteln, sie stehen für die umfassende, existenzsichernde Hilfe Gottes für sein Volk. Auch wenn das Volk in der Folge immer wieder neu zu murren beginnt, weil ihm Manna und Wachteln leid werden auf die Dauer. Und sie sich erneut an die ach so guten alten Zeiten erinnern, die natürlich gülden verklärt werden. Gott lässt sich davon nicht beirren. Aber er lässt sich davon auch nicht zwingen. Er bleibt Herr und so handelt er und hilft und lässt weiterleben und weiter vorankommen. Oft ganz weltlich, menschlich. Manna und Wachteln, das wissen wir heute, sind Phänomene, die es immer noch am Sinai zu beobachten gibt. Die Nomaden dort essen immer noch von den Absonderungen einer Blattlaus, die die Tamarisken anzapfen und die dann nach unten tropfen und dann durch den Tau in der Nacht hart werden und ganz süßlich schmecken. Und die Wachteln machen immer noch bei ihren Zügen ins Sommer- oder Winterrevier Ruhestation, meistens eben sehr entkräftet auf dem Sinai und lassen sich, weil sie entkräftet sind, mit der Hand fangen. Gott findet immer Mittel und Wege, um uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Meine Zeit zwischen Wahl und Beginn in Herford war in der Rückschau die von intensivem Gebet, aber auch von vielen guten und aufmunternden Gesprächen. Und die ersten 10 Jahre in der Gemeinde Herford haben dort so viel bewegt, so viel verändert. Und wir haben immer wieder neu Freude bekommen, sind als Ältestenkreis zusammengewachsen, als Gemeindeleitung immer beieinander gewesen. Da hat es nie einen gegeben, der irgendwie da ausgerissen hätte und dagegen gelockt hätte. Und als einer der beiden Ältesten aufhörte, haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde eine Frau als Älteste berufen. Mit sehr, sehr großer Zustimmung damals. Und sie hat gerade erst in diesem Jahr ihren Dienst dort beendet. Das Gemeindehaus füllte sich mit neuen Gruppen. Die Jugendarbeit boomte, vor allem dann auch übergemeindlich. Und da hatte ich überhaupt wenig Anteil dran. Und so manches mehr. Es war zunächst Wüstenzeit, doch in der Rückschau war es eine Zeit, in der Gott oft nicht so direkt wahrnehmbare Weise gewirkt und gesegnet hat. Aber wir sehen das eben immer erst oder können es wahrscheinlich auch immer erst in der Rückschau auch entsprechend wahrnehmen und sehen. Und so ist die Wüstenzeit, sind die Wüstenerfahrungen Israels für die nachfolgenden Generationen, ja bis heute, vorbildlich. Jedes Pessachfest erinnert der Jude mit seiner Familie daran, wie das damals war. Und zwar so, als ob sie heute selbst mitten dabei wären. Es betrifft auch sie heute, das ist die Botschaft. Weil Gott eben in diesen Zeiten von Krisen, in Zeiten der Veränderung, der neuen Wege, der neuen Ausrichtung auf besondere Weise handelt. Es sind Zeiten, in denen der Glaube eine besondere Stabilität bekommt, wo ihm Tiefe verliehen und Weite gegeben wird. Zeiten, in denen eben auch Gemeinde sich erneuert und wieder ihre Mission wahrnimmt und diese dann auch zu leben beginnt. Die Geschichte der Wüstenerfahrungen Israels, wie auch die Erinnerungen an unsere eigenen Wüstenerfahrungen und deshalb die Aufforderung noch einmal, kramt noch ein wenig in Erinnerungen. Sich erinnern zu können, ist eine Gabe Gottes. Und solange wir nicht ständig nur das bessere Alte glorifizieren, nur das schlechte Heute damit kontrastieren, sondern wirklich das Gute aus diesen Erinnerungen nehmen, eben die guten Erfahrungen mit Gott, können und wollen sie uns Mut machen. Denn Gott nutzt gerade solche Krisenzeiten, solche Wüstenerfahrungen, um uns in besonderer Weise seine Güte, seinen Segen entdecken zu lassen. Gerade in diesen Zeiten ist er da. Auch wenn manchmal wieder den Augenschein. Und oft geschieht seine Hilfe eben unscheinbar und oder eben ganz menschlich, weltlich. Doch er lässt uns in diesen Zeiten nicht umkommen, sondern führt uns zum Ziel, das er für uns bereithält. Und deshalb lohnt es sich, zu vertrauen, ihm zu vertrauen. Amen.